heute zu Gast der Sales Director und Head of Legal, Tax and Audit Automation bei UiPath, Joachim Groven.
Wir haben zum Beispiel einen Robotturney bei uns intern aus Slack.
Robotturney.
Robotturney heißt er. Und das ist, da gibt es zum Beispiel einen, wo finde ich denn auf Englisch, where do I find an NDA? Ja, und dann sucht der Bot dir das raus und innerhalb von Sekunden hast du den Link dann zu der entsprechenden Datei.
Willkommen zu einer neuen Folge von Talking Legal Tech, dem Podcast des Legal Tech Lab Cologne. Dieser Podcast wird wieder präsentiert durch Wolters Kluwer Deutschland. Mein Name ist Filippo Molina und heute zu Gast haben wir Joachim Groven. Wir sprechen über das Thema RPA, also Robotic Process Automation, und das Unternehmen, das diese Technologie in den Markt eingeführt hat, nämlich UiPath. Aber zuerst mal, Joachim, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Philippe, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein.
Manche wissen vielleicht, wer du bist. Ich habe dich am Anfang ja vorgestellt als Sales Director bei UiPath und Head of Legal, Tax and Audit Automation. Was wichtig ist, wir sind ja hier in der Audiospur. Es geht hier nicht um Head of Legal Tech, sondern Legal, Tax, Steuer und Audit Automation. Das ist wahrscheinlich auch manchmal ein bisschen verwirrend, wenn man das so schnell sagt, oder?
Ja, die Leute gewöhnen sich aber dran. Das ist genau wie mit dem Namen von UiPath. Wenn man sich einmal einen Namen gemacht hat, dann sagen die Leute das dann auch richtig und korrekt.
Sag mal kurz, wie man es richtig sagt.
UiPath.
Und wie schreibt man es?
UiPath. Die Frage kommt ziemlich häufig, Philippe. Wofür steht eigentlich UI? Und es steht für User Interface, ganz einfach.
Aber das User Interface wird doch normalerweise das UI groß geschrieben, oder? Das ist ja bei euch das U groß und das I klein, oder?
Ja, das hat man, glaube ich, aus Marketinggründen dann einfach so gelassen, dass das Pass noch ein bisschen mehr betont wird.
Manche wissen vielleicht, wer UiPath ist. So vor 2 Jahren waren sie relativ groß in der Presse, oder vor einem Jahr, wirst du mich korrigieren, Joachim. Da ist UiPath nämlich in New York an die Börse gegangen, aber als europäisches Unternehmen. Was genau ist UiPath?
Ja, also UiPath ist ein Unternehmen, es wurde auch schon eigentlich viel länger, viel vorher, früher gegründet, 2005. Also ist schon eine ganze Weile auf dem Markt. Aber bekannt sind wir eigentlich erst seit den letzten 3-4 Jahren. Und einen richtigen Booster hat es dann natürlich gegeben, als wir letztes Jahr, ziemlich fast genau jetzt vor einem Jahr, an die Börse gegangen sind in New York, wie du eben schon sagtest. Und das hat natürlich weltweit auch dann auch für Aufsehen erregt. Und wir waren immerhin auch das erfolgreichste europäische Startup, was so einen Börsengang dann hingelegt hat. Und das war schon, muss ich auch sagen, eine ganz tolle Sache, als Mitarbeiter so einen Börsengang mal von innen mitzubekommen. Das Vergnügen hatte ich vorher eben auch noch nicht. Und es war eine spannende Zeit und es ist natürlich nach wie vor noch immer.
Ja, ich erinnere mich noch genau daran, wie UiPath in New York an die Börse gegangen ist und die ganze Wall Street war in Orange eingekleidet und es hieß dann UiPath, Europas wertvollstes Startup, geht an die Börse. Wahrscheinlich magisch, aber was macht UiPath eigentlich?
Ja, also UiPath, das muss man immer auch zu Anfang klarstellen, wir stellen keine physischen Roboter her. Manchmal ist dieser Irrglaube immer noch da. Also es geht um Software, es geht um Software-Roboter, die helfen, einfach Dinge, Abläufe zu automatisieren. Und wir haben in den letzten Jahren dann eben eine komplette Automatisierungsplattform aufgebaut mit unterschiedlichsten Komponenten und mittlerweile auch ein sehr weites Feld. Also es hat angefangen, als ich dann vor dreieinhalb Jahren gestartet bin. Da hatten wir eigentlich nur 3 Komponenten. Also ein Orchestrator, der das Ganze zentral steuert, dann die eigentlichen Roboter und eine Applikation, womit man die Bots baut. Und heute ist es eine richtig große Plattform geworden mit Document Understanding und auch mit künstlicher Intelligenz integriert. Also wir sind extrem gewachsen und es ist mittlerweile eine recht komplexe Plattform eben auch dann geworden über die Jahre hinweg.
Bei so einer komplexen Plattform, wie du sagst, ist es immer aus der Perspektive, der die Plattform anbietet, ganz angenehmer, wenn man sagt, wir sind so gewachsen, wir haben so ein breites Angebot, aber du kommst ja auch aus dem Sales, das zu verkaufen und das an den Mann oder die Frau zu bringen, ist dann total komplex und wahrscheinlich war es sogar einfacher, als es sehr simpel war, obwohl jetzt wahrscheinlich die Möglichkeiten für die Kundinnen und Kunden angenehmer ist. Wie kriegst du das hin, das gut zu verkaufen?
Also zum einen ist es natürlich absolut notwendig, dass du verstehst, was UiPath genau macht. Aber auch das selbst ist schon jetzt eine große Herausforderung, weil es eben so viele verschiedene Bereiche sind. Ich glaube, was wirklich hilft, ist die Fokussierung auf einen bestimmten Bereich. Und da hilft es eben, dass man die Kunden, die zukünftigen Kunden genau da anspricht, deren Probleme versteht. Und deshalb war auch jetzt meine Entscheidung, vor einigen Monaten mich ausschließlich zu konzentrieren auf Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und die Justiz und die Staatsanwaltschaften, weil ich von Hause aus Jurist bin. Und das heißt, ich bin selber durch diese Leidensphase gegangen, natürlich vor einigen Jahren. Da war die Technologie natürlich noch nicht so weit. Aber das merken die Kunden auch und freuen sich, dass sie im juristischen Bereich dann einen ehemaligen Kollegen vor sich sitzen haben. Das hilft.
Nimmst sozusagen beide Perspektiven perfekt mit ein. Wir kommen gleich auf die Use Cases und auf vielleicht Anwendungsfelder in der Justiz, im Rechtswesen, die helfen könnten. Da hast du ja auch, redest du ja häufig drüber. Aber nochmal so aus der Definitionsperspektive, wie kann man sich genau RPA vorstellen? Du meinst ja eben, es sind ja Roboter, die aber nicht wie so ein Staubsaugerroboter durch die Gegend fahren, sondern die nicht physisch irgendwo agieren, sondern virtuell.
Exakt, ja, genau. Also Robotic Process Automation ist der Begriff, den hatten wir jetzt schon mehrmals erwähnt. Das ist die Technologie, die insgesamt dahinter steht. Und die Bots, das sind dann diese Software-Roboter, die ahmen sozusagen einen Menschen nach. Das heißt, nehmen wir mal ein Beispiel, ein Mitarbeiter kopiert aus einer Excel-Tabelle Daten in DATEV rein oder in SAP und macht dann richtig immer Copy-Paste und die ganze Zeit, das dauert lange, ist natürlich auch stinklangweilig, sowas entsprechend zu machen. Und der Roboter macht genau diese Tätigkeiten. Das heißt, man erklärt ihm, kopiere bitte Zeile 1 aus dem Excel-Sheet in das Feld B in SAP. Und dann macht er das. 24 Stunden am Tag, komplett 100% fehlerfrei, natürlich bei so einem einfachen Prozess, aber auch bei komplexeren Prozessen. Und das ist die erste Stufe sozusagen von RPA. Die nächste Stufe ist dann auch, dass die Bots auch intelligenter werden in dem, was sie tun. Und es geht sogar so weit, dass wir mittlerweile Funktionen haben, wo das zum Beispiel, Philippa, auf deinem Schreibtisch, auf deinem PC laufen würde. Und der Bot schaut sich an, was du den ganzen Tag so machst, 8 Stunden lang, und schlägt dir dann vor, was kann man daraus automatisieren. Also es ist dann schon natürlich schon die Ausbaustufe. Das macht auch nicht jeder. Aber im Grunde genommen ahmen die Mitarbeiter menschliche Aktivitäten nach. Und das tun sie eben in zwei, da gibt es zwei unterschiedliche Kategorien. Vielleicht ist es auch mal, dass wir da ein bisschen tiefer einsteigen. Es gibt einmal den Unattended Bot. Das ist der Bot, der läuft im Hintergrund. Also ich entwickle einen komplexeren Prozess von Dingen, die ein Mitarbeiter tut. Das können bis zu 70 oder 80 Schritte sein, Klickschritte. Und dann lasse ich den Bot 24 Stunden am Tag laufen, um diesen Prozess abzuarbeiten, auch am Wochenende, ohne Urlaub und ohne Müdigkeit. Das ist der Unattended-Bereich, also quasi die Dunkelverarbeitung von Software-Robotern. Und dann gibt es den sogenannten Attended-Bot. Das heißt, da würde dann auf deinem PC zum Beispiel ein digitaler Assistent installiert, und du kannst ihn jeweils abrufen, wenn du irgendwelche Tätigkeiten durchführen möchtest, die du immer wieder über den Tag zu erledigen hast. Und das sind solche Mikroprozesse, die haben natürlich dann auf die Dauer gesehen, so Tage, wochenweise, eine extreme Arbeitserleichterung für Mitarbeiter in Unternehmen sind.
Jetzt sind wir auf die zwei Stufen eingegangen und auf die zwei Kategorien. Das hilft auf jeden Fall, um das Ganze einzuordnen. Wichtig ist vielleicht auch zu sagen, wie genau funktioniert diese Technologie? Also auf was greift die ein? Und wenn ich das richtig verstanden habe, geht es, dass man sowohl Frontend als auch Backend-Prozesse automatisieren kann. Das heißt, der große Vorteil von RPA ist vor allem in solchen Systemen, wo man die Schnittstellen eben nicht hat, wo man sozusagen nicht auf das Hinterliegende hinter der Software zugreifen kann, sondern nur auf die Buttons, die jeder sehen kann.
Exakt, genau. Das hast du korrekt, absolut korrekt wiedergegeben. Das ist einer der wesentlichen charmanten Vorteile von RPA. Du musst keine komplexe Schnittstelle bauen. Das heißt, der Bot kann zum Beispiel auch in einer Citrix-Umgebung, also in einer virtuellen Umgebung, wo er eigentlich nur auf einer Glasfläche unterwegs ist, jetzt mal datentechnisch gesehen, er kann trotzdem Felder auf dem Bildschirm erkennen wie ein menschliches Auge und das dann entsprechend einordnen. Und das ist enormer Vorteil natürlich für die Schnelligkeit und auch für die Kosten des Projektes insgesamt.
Dieser Vorteil kann auch direkt zum Nachteil werden. Da können wir dann im Laufe der Aufnahme dann nochmal drüber sprechen. Wenn wir davon ausgehen, dass wir Kritiker vielleicht von dieser Technologie überzeugen wollen, dann wird sicherlich, so aus der Sales-Perspektive, die du immer einnimmst, wahrscheinlich gesagt werden, kann ich das nicht anders machen? Kann ich das nicht mit Menschenhand machen? Kann ich das nicht mit Makros machen? Kann ich das nicht mit Screenscraping machen? Kann ich das nicht mit Skripten machen? Was entgegnest du dem?
Also zum einen ist RPA sehr schnell einsetzbar. Du brauchst keine großen Vorbereitungen zu treffen, sondern du kannst relativ zügig in die Technologie einsteigen. Und das ist erstmal ein wichtiger Grund, natürlich auch in Konkurrenz dann zu stehen oder in guter Konkurrenz zu so einem klassischen IT-Projekt, was teilweise natürlich sehr lange dauert. Und wenn du dir Makros anschaust, das ist natürlich so der Urbegriff der Automatisierung. Klar, ich habe Kunden, die machen das sogar noch teilweise damit, aber die merken auch schnell, dass ihnen dann natürlich die Vorteile einer Gesamtplattform völlig abhanden kommen. Und das sind dann Einzellösungen, die vielleicht für sich so in einem punktuellen Bereich gute Mehrwerte erzielen, aber nicht insgesamt fürs Unternehmen. Und das ist so einer der Hauptargumente, auch zum Beispiel unsere Abgrenzung gegenüber unserem Wettbewerb insgesamt, dass wir eine Automatisierungsplattform insgesamt anbieten. Da können wir gleich noch vielleicht ein bisschen näher drauf eingehen.
Ja, und häufig ist es ja auch so, zum Beispiel Makros sind häufiger Sequenzen, die manuell gestartet werden. Das ist bei RPA, ja, wie du eben es geschildert hast, vor allen Dingen bei unattended Bots ja nicht notwendig. Und gerade was so Skripten angeht, da geht es genau darum, erstmal, dass man diese Plattformlösung nicht hat und gleichzeitig man mit einer komplexeren Logik agieren kann, als es wahrscheinlich ein Skript hätte können. Und man hat eben nicht diesen, man braucht teilweise nicht diesen Datenbanken- oder Schnittstellenzugriff, den wir ja eben schon angesprochen haben.
Und was wir häufig auch tun, Philippe, ist, dass wir dem Kunden einfach sagen, wir machen einfach mal einen Hackathon. Also ihr gebt uns einen Case und dann machen das eure Leute mit der klassischen Methode, was auch immer die benutzen. Da gibt es ja auch sehr kreative Ansätze. Und wir machen es dann mit RPA. In der Regel schneiden wir dann einfach besser ab. Ne? Dann kann sich der Kunde auch selbst davon überzeugen und uns sogar auch zuschauen, wie wir den Prozess bauen.
Wenn jemand vielleicht Interesse an so einem Hackathon oder so einem Projekt hätte, stellt sich jetzt die Frage, okay, was für Anwendungsfelder gibt es denn für RPA im juristischen Kontext? Kannst du mir da vielleicht ein paar nennen?
Ja, also da gibt es eine Unmenge von Anwendungen im Unternehmensbereich insgesamt. Und daher kommen wir ja auch ursprünglich. Wir sind ja auch kein, vielleicht das nochmal zur Klarstellung, wir sind ja kein Legal-Tech-Unternehmen, sondern wir sind ein RPA-Unternehmen und haben eben über die Jahre entdeckt, dass Juristen auch konkrete Anwendungsfälle haben und der Bedarf da ist. Und so ist also der Legal-Aspekt ist ein Teilaspekt der gesamten RPA-Welt. Und wenn wir uns die Use Cases anschauen, dann muss man zwei Bereiche unterscheiden, die ich so sehe in meiner Praxis. Das ist einmal der Anwendungsbereich in der Rechtsabteilung und dann der Anwendungsbereich in der klassischen Anwaltskanzlei. Und ein Beispiel, was ich immer besonders schön finde, weil es auch herausfordernd ist, wir haben einen Kunden, der im Rahmen des Dieselgates-Verfahrens, der Verfahrensabläufe, Klageschriften ausliest mit unserer Software. Und diese Masse von Dokumenten, die lassen sich vielleicht auch händisch abarbeiten, aber nicht in der Effizienz und der Schnelligkeit, wie wir das eben können. Das heißt also, Klageschriften kommen rein und wir werden eingescannt und laufen dann durch unsere Software hindurch und der Bot holt sich aus der Klageschrift relevante Informationen und speichert die dann in verschiedensten Systemen ab. Das ist ein Beispiel aus seiner Anwaltskanzlei, beziehungsweise in dem Fall von einem Legal Service Provider, was aber eigentlich identisch ist dann mit einer Anwaltskanzlei, von der Tätigkeit her, Klagebearbeitung. Und ein weiterer Anwendungsfall, den haben wir zum Beispiel in unserer eigenen Rechtsabteilung bei UiPath. Und wir drinking our own champagne, nicht nur in der Rechtsabteilung übrigens, sondern auch über alle Abteilungen in UiPath hinweg. Und da haben wir einen Bot, einen GDPR-Bot. Das heißt also, wenn du als Nutzer von UiPath gerne wissen möchtest, was denn über dich bei UiPath gespeichert ist, dann hast du ein Recht darauf zu wissen, was genau unter deinem Namen bei UiPath gespeichert ist. Und das hat damals eben in der Rechtsabteilung jemand händisch gemacht. Es hat Stunden gedauert, weil er musste alle Systeme durchforsten. Und das macht jetzt ein Bot. Das heißt, die Anfrage kommt rein und der Bot greift über sämtliche relevanten Systeme in der UiPath-Welt ab und erstellt einen Bericht. Und der wird dann automatisch dem juristischen Mitarbeiter zugestellt. Der guckt dann natürlich nochmal drüber. Ja, also ist dann schon ein Vier-Augen-Prinzip, also Human und Robot. Aber die Vorarbeit, die dann geleistet wird, da ist auch in der Regel nicht viel dran zu ändern.
Der durchsucht dann eure Datenbanken für die Kunden, oder?
Genau, der schaut dann genau nach, wo ist denn der Philippe überall gespeichert bei uns. Und das ist nicht so einfach rauszufinden, nicht? Also das hört sich dann vielleicht einfach an, aber du kannst davon ausgehen, dass du ungefähr so 175 Applikationen pro Unternehmen hast. Und wie willst du dann sicherstellen, dass du das alles manuell auch herausfinden kannst, ne? Und der Bot, der macht das eben dann. Das ist übrigens dann ein sogenannter Unattended Bot. Also der läuft im Hintergrund in der Dunkelverarbeitung.
Das heißt, er sucht dann alles über mich raus in dem Bereich und die Ausgabe erfolgt dann strukturiert oder wie kann ich mir das vorstellen?
Genau, dann wird ein Bericht erzeugt und dann steht dann so, Philippe Molina erscheint in den und den Datenbanken mit den und den Informationen und dann kommt ein strukturierter Bericht raus und der wird dann dem juristischen Mitarbeiter dann nochmal zur Prüfung vorgelegt. Das ist so der Ablauf.
Was bei Juristinnen und Juristen immer so besonders ist, oder ist wahrscheinlich in jeder Industrie so, dass die Leute, die von RPA erfahren, die sagen sich dann häufig, das ist ja toll, das ist ja toll, was der Joachim hier schildert, eigentlich so müssten wir sowas auch bei uns machen und dann geht es nicht mehr auf die Suche nach dem Problem, das gelöst werden muss, sondern dann wird ein Use Case gesucht für das, was du hier vorstellst. Und das ist ja teilweise die falsche Herangehensweise, dass man sozusagen das Problem für die Lösung sucht. Aber dennoch ist es wichtig, dass man um seine Kreativität etwas anzureichern, dass man sagt, welche Lösung bietest du? Hast du noch mehr?
Also ein weiterer Aspekt, der mir einfällt, ist die Automatisierung zum Beispiel von BEA, das besondere elektronische Anwaltsfach. Das kennt jeder Jurist. Nicht alle haben Software, um das zu erledigen. Und hier kommt es zum Beispiel bei großen Verfahren zu dem Problem, dass du eine ganze Reihe von Hunderte bis zu Tausende Anlagen hochladen musst in BEA. Und macht das mal händisch. Ne? Erstens hat er keine Lust zu, das zu tun. Und zweitens dauert das Ewigkeit. Das ist ein schönes Beispiel, wie man auch da den täglichen Rechtsverkehr auch mit Gerichten entsprechend automatisieren kann.
Nutzt das jemand?
Ob das jemand nutzt, ja, selbstverständlich. Also wir haben Kunden, die große Verfahren begleiten, zum Beispiel im Arbeitsrecht. Und da war eine Heerschar von teilweise Studenten damit beschäftigt, diese Anhänge entsprechend hochzuladen. Und natürlich Arbeit, auf die überhaupt keiner Lust hat.
Nun versucht ihr, glaube ich, auch nicht nur Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen oder Rechtsabteilungen anzusprechen, sondern die Justiz rückt da ja auch immer weiter in den Vordergrund. Gibt es da irgendwie Gespräche, wo du sagst, da könnte ich mir vorstellen, da könnten wir aushelfen?
Also Anwendungsbereiche gibt es in dem Fall en masse, aber muss ehrlich sagen, dass wir im Gerichtsbereich jetzt in teilweisen Gesprächen sind, aber noch in keiner konkreten Umsetzung. Im Staatsanwaltsbereich sind wir auch in Gesprächen, aber auch da sind wir noch ganz am Anfang. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit den 3 bis 5 Jahren, wo wir damals bei den Unternehmen standen. Da gab es auch eben sehr viel Skepsis, sehr viel Befangenheit. Werden hier nicht auch entsprechende Mitarbeiter einfach wegrationalisiert? Ich glaube, das ist im öffentlichen Bereich noch stärker auch diese Befürchtung, wo sie aus meiner Meinung überhaupt nicht zutrifft. Es gilt für alle neuen Technologien, die eingeführt werden. Es kommt nur zu einer Verlagerung von Arbeiten. Und in der Justiz gibt es ja auch mittlerweile schon schöne Beispiele, wo KI umgesetzt wird. Jetzt habe ich gerade gelesen, dass das Amtsgericht in Frankfurt ist da besonders hervorgetreten und hat was sehr, sehr Interessantes gemacht in Richtung Automatisierung und KI in Bezug auf Klageschriften, die eingelesen werden. Und das heißt, das Bewusstsein wächst, dass man so wie bislang einfach nicht weitermachen kann. Gerade auch in Bezug auf die Massenverfahren, die bei Gerichten alle anhängig sind. Das muss man sich ja auch mal vorstellen, was da dann auch durch solche Technologie, die jetzt in Kanzleien oder Rechtsabteilungen genutzt wird, was da auf die Gerichte zukommt. Und es ist ja nicht so, dass das Personal dann automatisch mit studentischen Hilfskräften oder Studenten hochgefahren wird. Ne? Das ist ja nicht der Fall. Eine Kanzlei kann das machen, aber ein Gericht leider nicht. Und ich glaube, das ist nur noch eine Frage der Zeit. Dann wird auch die Justiz und auch die Staatsanwaltschaften erkennen, dass sie hier wirklich etwas tun müssen. Wir haben, um ein bisschen auch in den öffentlichen Bereich sonst zu gehen, einer meiner Lieblingskunden ist die KfW. Also jetzt auch unter dem gleichen Kontext öffentlicher Sektor. Auch da gab es zuerst natürlich Skepsis, auch vom Gesamtpersonalrat. Aber da haben wir in Zeiten von Corona, haben wir unglaublich helfen können, diese Sonderanträge zu bearbeiten, die es dann damals zu Anfang von Corona gab. Und das sind eigentlich schöne Bereiche aus dem öffentlichen Sektor insgesamt, die hoffentlich dann auch die Justiz inspirieren, auch diese Technologie wirklich einzusetzen und das zeitnah.
Ich habe mir im Vorfeld auch überlegt, was sind denn typische Anwendungsszenarien für RPA, ich habe ein bisschen recherchiert und vielleicht, wenn ich ein Feedback auf Folgen mit solchen Anbietern bekomme, dann wird häufig gesagt, ja, irgendwie kann ich mir das gar nicht richtig vorstellen, was wir machen können. Erzählt doch mal abstrakt, welche Szenarien es dort gibt. Und ich habe hier ein paar Szenarien rausgeschrieben und du kannst danach sagen, passt, passt nicht oder woher hast du diese Infos? Also ich hatte die Bearbeitung von Bestellungen und Kundenanfragen. Da ist bei im juristischen Kontext natürlich, muss man das ein bisschen umswitchen auf Mandantenperspektive, aber geht natürlich auch. Da ist natürlich die Frage, okay, welche Kundenbeziehung, welchen Sales-Prozess, CRM-Prozess hat man überhaupt in Kanzleien? Das ist ja immer so ein bisschen holprig, aber es ginge theoretisch. Dann die Realisierung von Datenübertragung ist, glaube ich, ein ganz, ganz großes Thema, auch bei Kanzleien selbst. Du kannst ruhig reinhaken, wenn du sagst, ey, das ist sehr wichtig. Die Abrechnung und Änderung von Stammdaten, Formulareingaben, Kundendatenpflege, Statusmeldung und Versandbenachrichtigung, das ist für Kanzleien jetzt vielleicht nicht so wichtig, wobei Statusmeldung vom Projekt oder vom Mandat klingt eigentlich auch ganz spannend und das Beschwerdemanagement auch nicht so wichtig oder die Antragsbearbeitung. Hast du so Themen, wo du sagst, ey, gut rausgesucht oder passen die gar nicht?
Ja, da hast du schon einen ganz schönen Strauß von Möglichkeiten aufgegriffen. Fangen wir mal mit dem ersten an, Kontaktaufnahme. Da fällt mir natürlich gleich ein Chatbot ein. Ne? Also auch das sieht man ja häufiger bei einer Anwaltskanzlei, glaube ich, habe ich noch keinen gesehen, aber es ist nur noch eine Frage der Zeit. Wir haben zum Beispiel einen Robotturney bei uns intern aus Slack.
Robotturney.
Robotturney heißt er. Und das ist, da gibst du zum Beispiel ein, wo finde ich denn auf Englisch, where do I find an NDA? Ja, und dann sucht der Bot dir das raus und innerhalb von Sekunden hast du den Link dann
zu der entsprechenden Datei. Also nur mal, dass du das System verstehst. Das könnte ich jetzt auch übertragen auf eine Anwaltskanzlei. Die hat einen Chatbot da laufen. Und der, wenn du als Verbraucher zum Beispiel eine Frage hast, so habe ich jetzt dann vielleicht Chancen auf, oder was kostet die Erstberatung zum Beispiel? Also simple Fragen, die könnte man so durch so einen Chatbot wunderbar abarbeiten lassen, durch einen juristischen Chatbot. Nicht unbedingt eine Beratung im klassischen Sinne, aber so das Abarbeiten von klassischen Fragen, und im Hintergrund wird dann eben der Bot verschiedenste Datenbanken abfragen. Hm?
Ich stelle mir den Robert Turney in so einem Scale-Up eigentlich ganz spannend vor, dass man sagt, es gibt ja viele Scale-Ups, die so auf Slack arbeiten, die dann eine Rechtsabteilung haben, wo man einheitlich alle Kundenanfragen hinschicken soll, und dann kann man eben auch sowas fragen wie, where do I find the draft for an M&A process, oder keine Ahnung, sowas.
Absolut, genau. Also da sehe ich sehr viel Zukunft, und das Charmante ist eben, das ist dann ein Chatbot, der ja auch intelligent ist. Und der ist mit den Datenbanken eben verbunden, und da kriegst du innerhalb von Sekunden eine Antwort. Und ich glaube, das gibt dem Mandanten auch das Gefühl, hey, das ist eine Kanzlei, die ist ja super digital unterwegs. Und dieser Druck wird, glaube ich, immer höher werden in Zukunft. Den zweiten Punkt, den du genannt hast, Datenübertragung. Das ist so der Klassiker. Also da haben wir gerade auch im Dieselverfahren, begleiten wir da Kanzleien, die sich dann eben die Frage stellen, stelle ich jetzt mal eine Turnhalle mit studentischen Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen hin, oder hole ich mir eben die Bots mit RPA? Und das ist dann immer natürlich auch eine Frage der Kosten, die damit verbunden sind. Dann dein dritter Punkt war Stammdatenabfrage und Vergleich. Das ist auch ein Klassiker, weil das funktioniert nicht nur super effizient, sondern ist auch fehlerfrei. Vor allen Dingen, das sind alles Dinge, dazu sind die Mitarbeiter eigentlich überhaupt nicht ausgebildet. Also die sind viel zu hochqualifiziert und gut bezahlt, um so einen Job zu machen. Und Beschwerdemanagement hast du noch erwähnt. Puh, da müsste man schauen, ja. Also das würde ich jetzt eher so im Unternehmen einordnen. Da sehe ich jetzt für eine Kanzlei nicht unbedingt so den Anwendungsbereich, aber vielleicht fehlt es mir da ein bisschen an Fantasie. Vielleicht habe ich auch nicht ganz genau verstanden, was du meinst.
Ich glaube, Beschwerdemanagement geht eher in so Unternehmen, die eben Produkte ermöglichen oder eine Service-Dienstleistung, wo man einen Kundensupport hat, wo man in das Beschwerdemanagement geht. Aber die Kanzleien, die uns gerade natürlich zuhören, die haben natürlich keine Beschwerden. Die machen einfach ihre Dienstleistung so gut, dass da keine Beschwerden reinfliegen. Nein, aber also wenn man eher mit Verbraucherinnen und Verbrauchern agiert, da kann sowas vielleicht realistischer sein. Was vielleicht auch spannend wäre, ist für die, die gerade zuhören, sagen, okay, jetzt habe ich ungefähr die abstrakten Use Cases gehört. Es gibt ja auch so Kriterien, mit denen man sich beschäftigen kann, die man vielleicht wie so eine Art Checkbox abarbeiten kann, wenn es darum geht, ich überlege, hier RPA einzusetzen. Ich habe mir so eine Liste aufgeschrieben. Soll ich die mal vorlesen? Dann kannst du sagen, passt oder passt nicht?
Ja, gerne. Ich habe natürlich auch eine.
Ja? Okay, dann lass sie übereinander legen. Oder wir nehmen Bot. Erzähl, sonst starte du.
Der soll dann entscheiden, was automatisiert werden kann und was nicht. Aber nee, starte einfach los, gerne.
Also, das erste Kriterium ist, der Prozess muss oder sollte arbeitsintensiv sein. Hast du das auch?
Ja, arbeitsintensiv, wie definierst du dann arbeitsintensiv?
Häufig, nicht repetitiv, aber wahrscheinlich in einer hohen Masse, würde ich sagen. Aber vielleicht kann ich das, weißt du, so in die Richtung.
Ja, genau, jetzt wird der Begriff, glaube ich, ein bisschen schärfer. Also arbeitsintensiv heißt, kann ja vieles bedeuten. Es kann auch bedeuten, oh, da muss ich auch richtig viel nachdenken dabei, ne? Das ist es nämlich genau nicht. Also wenn der Nachdenkfaktor zu hoch ist dabei, dann fällt es schon mal aus dem Körbchen raus. Aber der andere Aspekt, den du genannt hast, der ist natürlich total wichtig. Je größer das Volumen ist, deshalb nannte ich auch eben diese Dieselgate-Geschichten, da reden wir über Tausende von Verfahren. Ja. Also da ist RPA natürlich ein No-Brainer. Also es muss Masse da sein, auf jeden Fall.
Okay, Masse, erster Punkt. Mein zweiter Punkt wäre, sollte einen hohen manuellen Anteil haben?
Ja, genau. Das ist eine sehr gute Abgrenzung dazu. Muss ich das überhaupt automatisieren?
Genau.
Denn wenn es schon automatisiert ist, dann never run, change a winning team. Also auf jeden Fall hohe manuelle Tätigkeit.
Und durch diese hohe manuelle Tätigkeit besonders fehleranfällig sein, das ist ja auch euer USP, wo ihr sagt, okay, es kann so viel bei Copy-Pasten schief gehen, lass es lieber jemand anderen machen.
Ja, fehleranfällig, also wo man auch nachweisen kann, dass Fehler geschehen. Ne? Und vor allen Dingen auch da in dem Hinblick, ich meine, man macht mal einen Fehler, vertippt sich irgendwo, das spielt dann keine Rolle. Aber in geschäftskritischen Prozessen, wo Fehler richtig Geld kosten, zum Beispiel bei Compliance, ja, da ist es auf jeden Fall ein Faktor auch, der für Automatisierung spricht, weil der Bot macht keine Fehler.
Sollte möglichst auf strukturierten Eingangsdaten basieren?
Ja, also absolut richtig. Erstmal sollten die Daten digital vorhanden sein. Man kann natürlich auch was vorschieben, dass man, so wie bei den Klageschriften, die scannt man ein mittels OCR, dann hat man sie erstmal, oder mittels einer Scan-Software zunächst mal, da hat man die erstmal als PDF vorliegen und damit kann man dann digital weiterarbeiten. Ja. Und aber auch da muss man natürlich schauen, ja, wenn jetzt Tante Emma einen Brief an die Kanzlei schickt, wo drin steht, ich brauche unbedingt Rechtshilfe, dann hat der Bot vielleicht Schwierigkeiten, diese Handschrift zu lesen. Und deshalb ist das Kriterium von dir richtig digitale Daten, die aber nicht unbedingt strukturiert sein müssen im engsten Sinne. Also das ist ja gerade ein Vorteil, dass ich aus unstrukturierten Daten auch strukturierte Daten durch den Bot produzieren lassen kann.
Dann sollte der Prozess ein mittleres bis hohes Transaktionsvolumen haben, also in der Form, dass man für den einen Brief, der einmal im Jahr kommt, eben nicht so ein Bot entwickeln muss?
Genau, exakt. Denn das vielleicht auch an der Stelle als Ergänzung, wenn wir uns so einen Prozess anschauen, dann schauen wir natürlich immer auch danach Kosten nutzen. Ja. Ja, und wenn du, wie du gerade sagtest, einmal im Jahr einen super wichtigen Prozess und du musst dann einen Bot für 30 Tage dafür bauen, macht überhaupt keinen Sinn. Also es sollte wiederholend geschehen.
Wahrscheinlich hören die Hörerinnen und Hörer jetzt zu und sagen, was heißt denn mittleres bis hohes Transaktionsvolumen? Also kannst du da irgendwie eine Nummer dran packen und sagen, das muss so und so häufig im Monat stattfinden?
Ja, das ist schwer zu sagen, weil das hängt vom Prozess ab. Wir haben jetzt zum Beispiel eine Kanzlei, die in der Schuldnerberatung aktiv ist. Und da haben wir so pro Woche ungefähr 5.000 bis 6.000 Dokumente. Und dann lohnt es sich wirklich. Da muss man auch, also da würde ich schon aus dem Bauchgefühl heraus sagen, das lässt sich in jedem Fall automatisieren vom reinen Volumen her, wenn denn der Rest stimmt von den Kriterien, die wir gerade aufarbeiten. Ansonsten kann es aber durchaus sein, dass zum Beispiel ein Prozess zwar nicht so häufig ist, aber sehr viel Arbeit verursacht. Ist es vielleicht nur 300 Mal im Jahr oder 100 Mal im Jahr, aber der Aufwand dafür ist so groß, dass sich selbst für die 100 Mal ein Bot lohnt. Aber das analysieren wir immer vorab mit dem Kunden ganz, ganz genau, damit da auch keine Katze im Sack gekauft wird. Ne?
Ich versuche nur ein bisschen die Arbeit abzunehmen, damit wir vorsondieren können und die Leute dann wohl informiert dich anrufen können und sagen, Joachim, wir haben die Checklist durchgearbeitet, wir wissen jetzt, was ein mittleres bis hohes Transaktionsvolumen ist, let's go. Ein weiterer Punkt, ich glaube, da könnte man so einen Minuspunkt von RPA annehmen. Wir hatten ganz am Anfang darüber gesprochen, dass teilweise die Prozesse auch übers Frontend laufen können, dass man zum Beispiel irgendwie über einen Button gehen kann. Das Projekt sollte eine lange Laufzeit haben und innerhalb dieser Zeit sollten keine Änderungen geplant sein, weil jede Änderung, jedenfalls wenn man den Bot auf Frontend-Ebene macht, ja, zum ganzen Umfallen des Systems führen könnte. Was sagst du dazu?
Absolut, das ist einer der wichtigen Voraussetzungen. Du hast eine gute Liste, Philippe, die passt wirklich gut. Der Bereich ist ein Wunschpunkt, der aber nicht immer auch realisiert werden kann. Es macht keinen Sinn, einen Prozess zu automatisieren, der sich ständig ändert. Dann ist nur die Frage, wie macht man es dann überhaupt? Also die Alternative, eine Schnittstelle zu bauen, scheidet dann auch aus, weil das ist ja noch teurer, als einen Bot dahin zu stellen.
Ja, absolut.
In dem Zusammenhang kommt aber, wird aus der Herausforderung, also aus dem Negativen, was du gerade beschrieben hast, mit RPA auch was Positives. Weil wir haben einen Kunden, der muss eine Datenbank bedienen, um Daten dort hochzuladen. Auf diese Datenbank, die Zieldatenbank, hat der Kunde, also die Kanzlei in diesem Fall, aber überhaupt keinen Einfluss. Wenn also diese Datenbank geändert wird und in der Regel wird die Kanzlei auch nicht darüber informiert, ja, dass sich da irgendwas ändert, dann läuft der Bot plötzlich nicht mehr. Und das ist natürlich erstmal ein Minusfaktor. Der positive Aspekt ist aber, dass ich das sehr schnell mit wenigen Klicks anpassen kann. Und dann wird der Ablauf zwar erst gestört, kann aber dann sehr schnell wieder behoben werden. Und das kann vor allen Dingen dann auch die Kanzlei selber machen, wenn sie entsprechende Leute hat, die das auch machen können.
Aber wenn ich dauernd diese Anpassung machen muss, dann wird es auch nur noch lästig für mich.
Ja, auch da musst du wieder abwägen dann zwischen, wenn der Prozess wirklich so laufen muss, du hast keine Alternative, du musst die Daten da hochpacken. Ja. Und du hast auch keinen Einfluss. Kannst du vielleicht mal mit dem Hersteller der Datenbank zusammen essen gehen und ihm sagen, er soll doch bitte zumindest euch vorher Bescheid sagen, wann die Änderungen sind. Aber wenn das nun mal so ein gesetzter Prozess ist, kannst du da nicht viel dran ändern. Aber das ist mit Sicherheit ein Kriterium. Also die Unterlage sollte sich nicht jede Woche ändern.
Kriege ich denn Bescheid, wenn so ein Bot nicht mehr funktioniert, ins Leere geht?
Kriegst du auf jeden Fall Bescheid. Und der kommt dann sozusagen ins Krankenhaus, der wird dann behandelt. Und in der Regel ist er auch sehr schnell wieder entlassen.
Als Krankenhaus, das stellt dann der Kunde zur Verfügung, oder?
Das kommt drauf an. Also das kann der Kunde selber machen. Das machen nicht alle Kanzleien, aber mehr und mehr Kanzleien, die sich ihr eigenes COE aufbauen, ihr eigenes Center of Excellence, weil sie sehen, dass sie dadurch natürlich eine viel bessere Kontrolle haben, einmal über die Kosten der Implementierung, aber auch über die Schnelligkeit des Zugreifens und auch über das Verständnis. Weißt du, wenn wir haben sehr gute Berater und die machen tolle Arbeit, aber der Mitarbeiter beim Kunden weiß natürlich immer noch am besten Bescheid über das, was in der Kanzlei jeweils passiert. Und das kann dann der Kunde eben auch selber reparieren dann oder behandeln.
Dadurch, dass diese Prozessabläufe so fehleranfällig sein können, habe ich so mitbekommen, dass es eigentlich eine gute Idee ist, wenn man den Prozess in verschiedene Bots herunterbricht, weil man dadurch diese Fehleranfälligkeit minimiert. Das könnte vielleicht so aus Anwenderperspektive würde man sagen, ich will nicht 10 Bots für einen Prozess, den ich eigentlich ablaufen könnte, machen. Vor allem, weil ja eigentlich der Vorteil von RPA es ist, dass man eben komplexe Prozessabläufe abbilden kann. Aber stimmt das, dass man sagt, lieber mal in 10 kleine Prozessschritte runterbrechen, damit man eben diese Fehleranfälligkeit minimiert?
Das ist schon eine sehr spezifische Frage der technischen Umsetzung, auch aber absolut relevant. Wir analysieren natürlich dann ganz genau, was das Optimum ist für diesen Prozess. Manchmal kann es sein, dass so eine Aufteilung Sinn macht, weil ich dann auch zu einer höheren Stabilität auch insgesamt komme und den Fehler jeweils schneller herausarbeiten kann. Aber das ist dann eher ein technisches Thema und nicht so sehr ein inhaltliches Thema.
Zuletzt hätte ich noch den letzten Punkt meiner Checkliste wäre, dass man ein beständiges System braucht, weil längere Ladezeiten sind ein großes Problem für das System. Kannst du es auch bestätigen?
Also ich kann auf jeden Fall bestätigen, dass es Datenbanken gibt, die lange Zeit brauchen, bis sie reagieren. Das ist aber für die Bots kein Problem. Das war mal ein Problem vor 2 Jahren, aber da haben wir natürlich schnell nachgebessert. Also es gibt Applikationen, wo der Bot dann einfach mal 30 Sekunden wartet. Und der sagt aber dann, nee, jetzt habe ich keine Lust mehr und ich schalte mich ab und ich melde mich jetzt krank, sondern der wartet dann einfach. Und das kann man in der Entwicklung jeweils so einstellen, dass der Bot darauf reagiert und einfach wartet. Und wenn es dann wieder weitergeht, dann legt er wieder los. Also das ist überhaupt kein Problem.
Wenn ich jetzt Kunde werden wollen würde von UiPath, wie kann ich mir da die Kundenbeziehung vorstellen? Läuft das so, dass ihr, so wie ich es verstanden hatte, startet man dann einen Workshop und versucht dann irgendwie das Problem und die Lösung zusammen zu erarbeiten und dann versucht ihr, ein Center of Competence aufzubauen, hast du es, glaube ich, eben genannt, oder?
Center of Excellence oder Center of Competence. Wir nennen es Center of Excellence.
Genau, Center of Excellence aufzubauen. Und dann versucht man eben, dass man dieses Know-how aufbaut, wenn diese Kunden dieses Know-how eben intern nicht aufbauen können, weil sie die Ressourcen dafür nicht haben. Was wäre da der Workflow?
Also der Kunde kann sich das aussuchen, ob er jetzt das selber machen möchte oder ob es durch einen unserer Implementierungspartner oder auch durch unsere UiPath Professional Services aufbauen lässt. Aber um nochmal den Ablauf, das war ja auch deine Frage, wie gehen wir da vor? Also das ist ganz klassisch ein Erstgespräch. Wir analysieren erstmal, wie ist denn die Ausgangssituation? Und dann merkt man natürlich auch sehr schnell, wie ist die Kanzlei aufgestellt? Das merkt man in der Regel schon, wenn man auf die Webseite kommt und da steht, wir sind eine papierlose Kanzlei. Sowas gibt's ja auch. Zwar noch nicht so viele, aber wenn sowas schon auf der Webseite steht, kannst du davon ausgehen, dass die ein ganz anderes Verständnis natürlich mitbringen, wie man Prozesse umsetzt.
Und
dann
direkt
mit
an.
Solch einem Kunden rede ich dann auch anders, als mit jemandem, der noch ganz neu ist, der sehr viel Interesse hat, aber der sich da noch ein bisschen eben einfuchsen muss in das Thema.
Und wie viele Kunden habt ihr überhaupt so im Rechtswesen in Deutschland?
Ich kann zu kundenspezifischen Zahlen nichts sagen, aber das wäre dann richtungsweisend. Als börsennotiertes Unternehmen möchte ich da keine konkreten Aussagen treffen. Aber es ist so, dass wir eine Grundmasse jetzt bereits an Kanzleien haben, die mich ermutigt, hier weiterzumachen und auch wirklich von meiner Seite auch Zeit zu investieren, dass die Zeit, glaube ich, bei den Kanzleien reif ist für RPA. Und vielleicht auch noch ein Hinweis, weil Kunde ist nicht gleich Kunde. Wir haben, das auch noch zum Verständnis, also wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ja, ich bin ja ein Anwalt mit fünf Kollegen, und wir sind aber keine große Kanzlei. Lohnt sich das dann überhaupt für mich? Kann ich nur sagen, ja, schaut euch das einfach mal an. Und das heißt, damit wollte ich sagen, wir haben sowohl die ganz großen Kanzleien, aber wir haben auch wirklich Kanzleien mit 5 oder 6 Berufsträgern.
Und wenn wir schon auf der Sales-Seite sind, wie teuer ist so ein Bot?
Also bei den Kosten geht's. Das ist, glaube ich, wichtig auch zu verstehen, um drei Bereiche grundsätzlich. Einmal die Lizenz, die erworben werden muss. Das ist dann eine Jahreslizenz, 12 Monate, die kann dann jeweils auch gekündigt werden, was aber bei mir glücklicherweise noch nicht vorgekommen ist. Dann der Aufwand für die Implementierung der Bots. Also irgendjemand muss die ja bauen. Du musst ihnen, musst den Bot sagen, was er zu tun hat. Und schließlich die Hardware. Und das sind die drei Kostenaspekte. Und es gibt dann auch die Möglichkeit, noch eine kostenlose Trial-Lizenz für 60 Tage runterzuladen. Und da können die Leute sich dann austoben, gerne auch mit unserer Unterstützung. Und der Einstieg in den ganzen Bereich liegt so im unteren fünfstelligen Bereich. Ja.
Der Lizenzkosten?
Ich kann jetzt keine konkrete Zahl nennen, aber das liegt schon im fünfstelligen Bereich.
Der Lizenzkosten für ein Jahr? Oder der Gesamtkosten?
Oder des Gesamtprojektes, wenn man wirklich minimal startet.
Und was meinst du mit Hardware? Ich dachte, es läuft alles digital.
Ja, aber irgendwo müssen ja, also das, jetzt redest du natürlich, sprichst über was mir das Herz höher springen lässt. Es ist alles digital. Du denkst wahrscheinlich an die Variante, ich lasse es alles in der Cloud.
Achso, Serverkosten.
Das ist der Königsweg. Mhm. Da gehen aber bislang, also gerade im Anwalts- und Steuerbereich, ist da Richtung Cloud noch ein bisschen Vorsicht angesagt. Das heißt, es wird dann in der Regel on-premise installiert, also auf eigenen Servern oder auf der outgesourcten Plattform der Kanzlei. Und da muss ich eben bei komplexeren Anwendungen, gerade im Document Understanding, also Auslesen von Dokumenten, dann eben auch gute Hardware haben. Das ist nicht die Welt, aber es gehört fairerweise dazu. Da kann aber die IT natürlich dann einfach prüfen, was genau dazu gehört.
Aber die On-Premise-Lösungen laufen dann schon über die eigenen Server. Da braucht es nicht notwendigerweise irgendwie extern externe Hardware, so wie du es eben meinst, weil es wirkte so, als würde UiPath die Hardware dann die externen Server auch zur Verfügung stellen. Du meinst jetzt, du hast es nur aufgezählt, weil das eben ein Kostenfaktor im Projekt sein kann.
Ja, genau, das gilt nur für den Fall, dass es jetzt eher dann auch die, also der Wunsch geht Richtung natürlich Cloud. Ja, dann habe ich überhaupt keine Hardwarekosten. Und dann habe ich sozusagen, wie sagt man so schön, Plug and Play. Ja, dann lege ich einfach los, dann habe ich auch keine Hardwarekosten. Aber die Regel ist schon, muss man jetzt auch wirklich sagen, dass viele gerade im Kanzleibereich dann eben das Ganze lieber on-premise haben und nicht in der Cloud.
Dann kommen wir zu dem Bereich, den ich mir aufgeschrieben hatte, ob RPA eher eine Sicherheitsleine oder ein Risikofaktor sein könnte, weil man ja sagt, gerade in diesem hochregulierten Bereich, wo man gerade bei diesen unattended Bots, wo man sagt, ey, das ist so wichtige Daten, da müssen wir uns darauf verlassen, dass die richtig, keine Ahnung, richtig gepflegt werden, im richtigen Moment richtig abgelegt werden. Da wirst du sagen, Menschen machen auch Fehler, aber was würdest du sagen, wie geht man dagegen an?
Also diesen Gegenpol zu bilden, finde ich sehr wichtig und richtig. Also Risikofaktor auf der einen Seite und Sicherheitsleine auf der anderen Seite. Fangen wir mit dem Risikofaktor mal an. Also hier gibt es übrigens einen interessanten Artikel von Luther-Anwälten in der Computerwoche mit dem Titel »So wird RPA rechtssicher«. Also auch sehr interessant, kann ich nur empfehlen, die Lektüre in der Computerwoche. Findet man auch, wenn man das googelt. Das ist ein Bereich, wo genau analysiert wird, was muss ich denn alles tun, damit die RPA-Roboter auch rechtssicher laufen. Das ist mit Sicherheit kein Thema für eine Kanzlei mit 5 Anwälten. Aber wenn ich in einer großen europäischen Kanzlei aktiv bin oder bei großen Konzernen, die wir auch betreuen, wo 10.000, 20.000 Bots im Einsatz sind, dann muss ich wirklich dafür sorgen, dass dieser Risikofaktor bei Null liegt und dass sich die Bots sozusagen nicht verselbstständigen. Und das muss ich durch eine saubere Governance entsprechend aufsetzen. Und das ist auch 100% im Griff, weil sonst wäre die Technologie überhaupt nicht anwendbar. Das ist der eine Faktor, also Risiko, der Risikobereich. Dann die Sicherheitsleine, zum Beispiel im Compliance-Bereich. Ich habe es eben auch schon mal erwähnt. Wenn da Fehler passieren, kostet das richtig Geld. Und wenn ich meine Compliance Einhaltung durch Bots unterstützen kann und auch nur einen Fehler vermeide, dann reden wir nicht über Tausende, sondern über Millionen von Euro, die dadurch eben eingespart werden, beziehungsweise also die Strafe, die Penalen werden dadurch vermieden. Das haben wir gerade im Bankenbereich sehr häufig, weil da die Compliance-Vorschriften ja sehr hoch sind. Und da können die Bots wirklich wunderbar unterstützen, diese Sicherheitsleine eben richtig gut und doppelt und fest aufzubauen.
So, wir haben jetzt die ganze Zeit über RPA, UiPath gesprochen. Wer ist denn Joachim?
Ich bin im Rheinland groß geworden, habe auch hier studiert, nämlich Jura. Ich bin von Hause aus Jurist und habe in Bonn dann mein Examen gemacht und danach die ersten Sales-Erfahrungen gemacht, nämlich bei der Treuhandanstalt und habe dort geholfen, Liegenschaften zu verkaufen. Das war eine sehr interessante Zeit in Berlin.
In der Abwicklung?
In der Abwicklung, genau. Und dann habe ich mein Referendariat dann in Berlin am Kammergericht gemacht und bin dann danach für ein Jahr in die USA gegangen, an die George Washington University, habe da meinen LLM gemacht, war meine beste akademische Zeit und habe dann angefangen, als Anwalt zu arbeiten, sehr international auch. Also ich hatte dann zu tun in USA, in Europa und in Indien und habe meine Liebe für Indien dort entdeckt, aber das ist ein anderes Thema. Und ja, dann habe ich geheiratet und festgestellt, dass der Anwaltsberuf vielleicht doch nicht so das Optimale ist für mich. Über Umwege dann zu PwC gekommen und habe für ein Tochternehmen von PwC Software vertrieben in Deutschland, den Vertrieb aufgebaut. Es ging damals um Beteiligungsmanagement und Konsolidierungssoftware. Und danach bin ich dann wegen meiner Nähe zu Indien dann zu Infosys gegangen, ein großer indischer Offshore-Provider. Habe da 11 Jahre lang gearbeitet und das Geschäft hier in Deutschland mit aufgebaut. Wohlgemerkt nicht als Jurist, sondern eben als Vertriebsmitarbeiter. Dann habe ich ein Sabbatical gemacht, eigenes Unternehmen gegründet, zusammen mit meiner Frau, was auch heute noch von meiner Frau weitergeführt wird, im Bereich Publishing, aus Indien heraus gepublished und so weiter. Das war eine tolle Zeit. Und dann hat ein Ex-Kollege von mir mich auf UiPath angesprochen. Ja, da habe ich dann vor 3,5 Jahren gestartet und jetzt bin ich dann eben schon fast, es nähern sich schon fast die 4 Jahre bei UiPath jetzt.
Sehr gut. Pre-IPO noch kurz eingestiegen.
Pre-IPO.
Eine Sache, ich gucke mir natürlich auch die Lebensläufe meiner Gäste an und hab gesehen, hey, du warst mal bei der Bundeswehr. Was war das denn? Was war das für eine Zeit?
Das ist ja interessant, dass du das erwähnst. Habe ich eben gar nicht aufgezählt. Ja, ich war tatsächlich 2 Jahre bei der Bundeswehr. Ich bin ausgebildeter Panzerkommandant, Leutnant der Reserve. Ja, jetzt vor dem aktuellen Geschehen habe ich mir dann auch überlegt, Mensch, damals, das war 84 bis 86, da war das alles so weit entfernt. Ich habe im Alter von 20 Jahren dann schon ein Team von 20 Leuten und 4 Panzern mit einem Materialwert von 200 Millionen dann in der Verantwortung gehabt. Da habe ich damals überhaupt nicht nachgedacht, ne? Aber es war einfach so. Es war eine tolle Zeit und ich habe viel über mich gelernt, auch wie ich mit mir selbst umgehe, welche Erwartungen ich an mich habe und was ich dann eben an andere Menschen auch stelle. Aber die Bundeswehr damals war natürlich ein bisschen was anderes als heute. Auch in dem gesamten politischen Konzept.
Ja, das glaube ich, war ein ganz anderes Level. Aber ich habe es nur gesehen, habe mir irgendwie nicht vorstellen können, wie du mit so einem Panzer durch, keine Ahnung, irgendwie norddeutsche Heiden fährst.
Genau, ja, ich war in Munster auf der Kampftruppenschule, ja.
Was ich mich noch gefragt habe, wenn man irgendwie sagt, ey, der Joachim, das ist ja ein gutes Vorbild, so, der hat sich mit sich beschäftigt in der Bundeswehr, der war in Indien, scheint mit sich im Reinen zu sein, kann verkaufen, ist jetzt bei einem der krassesten Softwareunternehmen Europas, obwohl sie in den USA gelistet sind, arbeitet dort. Kann man irgendwie bei dir mitmachen, irgendwie Mitarbeiter werden, Praktikum machen?
Ja, also auf jeden Fall. We are hiring. Und unsere Webseite hat eine ganze Reihe von Stellenausschreibungen. Da sind wir natürlich immer offen, muss man schauen, ob da was Passendes dabei ist. Was ich aber nur auch jeden motivieren kann, auch jetzt speziell für angehende Juristen, ist nochmal mein besonderer Wunsch, auch für Studenten oder für Referendare, die jetzt vielleicht zuhören, oder auch junge Mitarbeiter in der Kanzlei, sich einfach mit dieser Technologie zu beschäftigen oder mit irgendeiner anderen Technologie, aber auf jeden Fall mal sich eins anzuschauen. Ich rede jetzt für RPA natürlich.
Ja, klar.
Wir haben eine UiPath Academy, die ist 100% kostenlos. Da kann man sich entsprechend weiterbilden. Und ich garantiere allen, wenn ihr zu einem nächsten Vorstellungsgespräch geht, sei es für ein Praktikum oder nachher, wenn ihr euren Beruf anfangt, und ihr sagt eurem Hiring-Partner, ich kann meinen eigenen Bot programmieren und ich habe das auch da und da schon gemacht. Ich habe in der Kanzlei das und das programmiert. Ich bin voll ausgebildeter Jurist. Der wird erstmal große Augen machen und eure Chancen, da reinzukommen, werden wesentlich höher sein. Das ist auch nur so vielleicht so ein bisschen für mich eine Motivation. Was will ich denn auch erreichen? Ich möchte auf jeden Fall erreichen, dass diese Technologie auch Fuß fasst in der Juristenausbildung. Das haben wir in dem Wirtschaftsbereich schon gemacht. Wir haben über 1000 Universitäten weltweit, die bereits RPA von UiPath einsetzen. Aber wir haben noch keine Law School und das muss sich einfach ändern.
Ja, dann viel Erfolg dabei. Wir verlinken auf jeden Fall alle Details zu dieser Academy. Abschließend stellt sich immer eine Frage, ne? Du kennst es, du bist darauf vorbereitet, du kennst unseren Podcast. So, wen würdest du als nächsten Gast empfehlen, Joachim?
Also es gibt ein Lieblingsthema für mich und das ist Document Understanding. Also wie lese ich Dokumente aus? Das ist der Begriff, aber vielleicht auch noch was zur Klarstellung, Semantic Automation. Und das, was die Bots mittlerweile schon ganz gut können, wie ich auch eben erläutert habe, ist das Auslesen von Klageschriften zum Beispiel. Da werden einzelne Begriffe rausgeholt. Aber der Bot ist derzeit noch nicht in der Lage, jetzt mit unserer Technologie den Sinn zu verstehen. Und da gibt es ein ganz cooles Unternehmen, das heißt Semanta, wurde vor, ich glaube, circa 14 Jahren gegründet an der KIT Karlsruhe. Und die haben einen Algorithmus entwickelt, wo ich den Sinn von Text verstehe. Also das Auto fährt schnell oder das Auto hat die Höchstgeschwindigkeit überschritten. Beides die gleichen, also das Auto fährt schnell. Wenn ich den Bot aber nur auf schnell programmiere, wird er den zweiten, hat die Höchstgeschwindigkeit überschritten, nicht verstehen. Diese Technologie von Semanta versteht den Sinn von Texten. Und damit sollte sich eigentlich jeder beschäftigen. Und wenn ihr die als nächsten Gast gewinnen könnt, dann würde ich mich sogar persönlich freuen. Da will ich mit Sicherheit reinhören.
Ja, witzigerweise hatte Daniel Halmer in einer der letzten Podcast-Folgen Semanta auch angesprochen, weil wir darüber gesprochen hatten, ob deren Early-Stage-Investor, nämlich Earlybird, noch andere Legal-Tech-Investments hätte. Und Semanta ist sozusagen das zweite Legal-Tech-Investment von Earlybird. Deswegen haben wir die auf dem Schirm. Bekräftigt mich natürlich, dem nachzugehen. Witzigerweise, es hat jetzt nichts mit der Empfehlung zu tun, war Earlybird ja einer der ersten Investoren von UiPath damals. Das hat sozusagen gar nichts mit der Empfehlung zu tun. Das ist einfach nur witzig. Mittlerweile ist Earlybird ja auch wieder ausgestiegen bei UiPath, weil die sozusagen jetzt an der Börse sind. Aber deswegen ist die Verbindung da super spannend und ich freue mich auf die Empfehlung und gehe mir natürlich nach und dann hörst du bitte zu.
Das werde ich auf jeden Fall tun. Du musst mir nur vorher Bescheid sagen, wann dann der Podcast genau ausgestrahlt wird.
Kriegst du mit, schicke ich dir. Joachim, vielen Dank für deine Zeit. Ich glaube, wir hatten eine gute Möglichkeit, das ganze Thema vorzustellen. Hoffentlich weiß jeder jetzt, was RPA ist, was UiPath ist, was für mögliche Use Cases es gibt, insbesondere im juristischen Bereich, hat die Checklist durchgearbeitet, die wir hier präsentiert haben, weiß, warum du bei der Bundeswehr warst, wie viele Panzer du verwaltet hast und wen du als nächsten Gast empfohlen hast und vieles mehr. Deswegen danke dir für deine Zeit, hat mich sehr gefreut. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Danke, Felipe. Tschüss.
Ciao, ciao.